Herzlich willkommen. Ja, genau. Herzlich. Herzlich. Ein herzliches Willkommen bei den Feuilleton.
Ein herzallerliebstes Willkommen, ja.
Das ist auch gut. Wir sollten das mal wieder überarbeiten.
Ach, wir sollten so einiges überarbeiten.
Ach du. Ja. Körper zum Beispiel. Körper zum Beispiel.
Ja, Körper müssen ganz dringend überarbeitet werden. Die sind noch nicht zu Ende gedacht. Aber es gibt da so einige Dinge, die ich gerne so ein bisschen upgraden würde.
Ja, ne?
Also Intro. Cyborg
sein. Oh, Intro,
ach.
Ja.
Cyborg, ja.
Dazu wäre es noch bei Körpern. Okay. Das tun wir. Wir können ja Pläne schmieden.
Oh, das können wir sowieso immer ziemlich gut. Wenn wir was können.
200 schmieden, 2 machen und 5 für die nächsten 3 Jahre mitnehmen. Ja.
Genau. So, wie immer also.
Richtig. Ah, okay, nochmal. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windhorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Und es geht überraschenderweise diesmal direkt los mit Gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier. Und wir haben es ja angekündigt und es geht jetzt tatsächlich weiter mit Marcel Proust und Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Und zwar mit dem zweiten Teil von eben jenem, nämlich Im Schatten junger Mädchenblüte. Zu Marcel Proust kurz, er wurde am 10. Juli 1871 im Pariser Vorort Auteuil geboren. Seit seiner Kindheit litt er an schwerem Asthma. Im Gymnasium begann er sich dann für das zu interessieren, was künftig sein Leben bestimmen sollte, nämlich Theater, Lesen und Schreiben. Er schloss 1893 ein Jurastudium ab, ohne jemals einen juristischen Beruf auszuüben. 1896 veröffentlichte er unter dem Titel Les Plaisirs et les Jours eine Sammlung erster Erzählungen. Laut Proust liegt der Schlüssel nicht in einem Buch, sondern bei denen, die das Buch lesen. Als Proust dann im Januar 1909 einen Zwieback, im Roman heißt es eine Madeleine, in seinen Tee taucht, wird er in seine Kindheit zurückversetzt. Er zieht sich von der Welt zurück, um einen Roman zu schreiben, von dem der erste Entwurf im September 1912 fertig wird. Der erste Band auf dem Weg zu Swann wurde von Verlagshäusern aus verschiedenen Gründen abgelehnt und erschien dann auf eigene Kosten im Jahre 1913. Zu diesem Zeitpunkt waren von ihm gerade mal 3 Bände geplant. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas geändert. Dieser Roman gilt als Hauptwerk von Proust, der stark autobiografische Züge trägt und sich mit dem Wesen menschlicher Identität befasst. Für den zweiten Band erhielt der Schriftsteller 1917 dann den Goncourt-Preis. Der Roman erzählt die Geschichte von Prousts eigenem Leben als allegorische Suche nach der Wahrheit und ist eines der wichtigsten Werke der Literaturgeschichte. Marcel Proust starb am 18. November 1922 an einer Lungenentzündung in Paris. Die letzten 3 Bände dieses Riesenwerkes wurden posthum veröffentlicht. Wir haben für diese Folge dieser Sendung den zweiten Band gelesen, also eben Im Schatten junger Mädchenblüte, Frau Windhorst.
Ja, und wir setzen bei Im Schatten junger Mädchenblüte direkt wieder ein, wo wir bei Band 1 aufgehört haben, aber ja, verschieben hier so ein bisschen den Blickwinkel. Wir haben hier jetzt im Grunde, wir wechseln die Perspektive, erleben mit, wie der Erzähler seine Liebe zu Gilbert bekundet. Wir erleben quasi die Jagd mit und wie der arme junge Mann ja gar nicht weiß vor Liebe, wohin mit sich. Die Gilbert hatten wir schon kennengelernt im ersten Teil und hier starten wir jetzt im Haus der Eltern von des Erzählers, genau. Und ja, eigentlich ist auch die Handlung schon wieder gar nicht wichtig, auch wenn die natürlich ganz interessant ist. Aber was Proust ja so gut macht und auch im ersten Band schon so ausführlich gemacht hat, ist, naja, so bunt zu erzählen, so menschlich zu werden, so sehr analytisch zu werden, sehr viel Selbstbeobachtung und Menschenbeobachtung von einer Güte, die, naja, für die man ein Marcel Proust sein muss, um die hinzubekommen. Ich habe gelesen, das kann ich selbst leider nicht beurteilen, dafür ist mein Französisch zu schlecht, dass auch hier diese Übersetzung, die wir gelesen haben, nämlich von Bernd-Jürgen Fischer, es ist die Ausgabe in der Reclam-Bibliothek von 2014, dass die sehr gut sein soll und dass sie zum Teil auch dem Original näher kommt und die Lyrik von Proust besser rüberbringt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, also es ist halt sehr lyrisch geschrieben, es ist sehr bildlich, es ist emotional, es ist teilweise impressionistisch. Also das wird schon sehr anschaulich, sehr bunt, aber eben auch sehr psychologisch. Und du hast schon gesagt, es ist, man geht auf die Suche nach der menschlichen Natur. Und ja, das ist meisterhaft. Ich finde den zweiten Band sogar noch besser als den ersten, ehrlich gesagt. Also gerade weil inhaltlich sich so viel, naja, so viel ist so unwichtig und so oder wiederholt sich oder ist irgendwie auch egal. Das Wichtige ist das Wie. Gar nicht das Was passiert, sondern das Wie. Diese kleinen Details, die so große Emotionen auslösen können. Dann auch dieser unheimlich tolle Sprachstil, der so manchmal so wortgewaltig wird, gleichzeitig aber so feinfühlig für die Menschlichkeiten und für diese kleinen emotionalen Nuancen. Dadurch wird das auch so tiefgreifend. Deswegen ist Proust ja auch einer von den Namen, die stehen so für, zwar auch für komplizierte, aber eben auch so für komplexe und tiefsinnige Literatur. Und ich finde, dass hier der zweite Band von Auf der Suche nach der verlorenen Zeit ein Paradebeispiel genau für diese Art zu erzählen ist. Sehr hilfreich war dabei auch der große Teil mit Anmerkungen, auch vom Übersetzer Bernd-Jürgen Fischer. Und schön, dass diesmal zwei Lesebändchen dabei waren, denn dann konnte ich immer hin und her springen und irgendwie zwischendurch mal was nachschlagen, ohne ständig die Seite zu verlieren. Überhaupt die ganze Ausgabe ist sehr schön gemacht. Reclam ist ja jetzt auch nicht gerade für schlechte Einbände berühmt, gerade bei den Hardcover-Büchern. Also ich war insgesamt sehr beeindruckt, sowohl haptisch als auch inhaltlich. Eine eindeutige Leseempfehlung für alle, die sich zumuten, einen Proust zu lesen.
Sehr gut. Ich finde die letzten Worte erstmal sehr wichtig. Mich erinnert dieses Ganze auf der Suche nach der verlorenen Zeit ein bisschen an Musik der 70er Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich habe mal mit einem Bekannten damals Musik von, ich glaube, es war Pink Floyd gehört. Und da sagte dieser Mensch, boah, die haben aber auch Zeit, ne?
Das ist eine also, gute Beschreibung für Pink Floyd.
Und
sehr gut.
Ich habe das Gefühl, das passt hier auch. Ich dachte beim Lesen so, oh, der hat aber auch Zeit für das, was er da aufbaut. Der baut ja diese Konstrukte, die er da so, diese Architektur, diese ganzen kleinen Minigeschichten, die da so drin sind. Das ist ja eine Dramaturgie, die braucht ja einen riesen Anlauf, bevor sie zu dem kommt, wo sie eigentlich hin will. Manchmal läuft sie auch so ein bisschen ins Nichts rein. So, verliert sich dann so ein bisschen. Aber da lässt sich unendlich viel Zeit. Und ich dachte beim Lesen so, die Sprache ist so stark. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich möchte auch so sprechen. Das klingt so toll, aber ich glaube, eine uneingeschränkte Empfehlung wäre nicht das Richtige. Es ist anstrengend, glaube ich, für einige Menschen zu lesen. Ich glaube auch für einige zu anstrengend. Denn dieses Zeitlassen und dieses langsame Aufbauen und dieses Detailreiche, was er ja macht, aber auf eine sehr viel angenehmere Art als zum Beispiel, ich muss es leider sagen, Thomas Mann. ich finde die Sprache so stark. Du hast schon zu Recht gesagt, es geht gar nicht um die Geschichte, sondern es geht um das Wie, nicht um das Was. Ich erinnere mich an die kleine Geschichte, als er mit seiner Großmama in der Oper war. Und mit einem Opernglas geguckt hat, weil er zu weit weg war, um das Geschehen zu verfolgen. Und dann beschrieb er, wie blöd es doch ist, durch ein Opernglas zu gucken. Weil es wäre doch quasi wie ein Filter, es wäre doch viel schöner, wenn man das mit den eigenen Augen sehen würde. Es geht doch so viel verloren, wenn man das mit diesem technischen Hilfsmittel gucken würde. Und sich an solche Details aufzuhalten, ist natürlich fantastisch. Überhaupt, es geht um Kunst, es geht um Musik, es geht um all das, was damals in dieser Zeit wichtig war. Das ist halt tatsächlich eine verlorene Zeit, nicht? Ob das nun positiv oder negativ ist, möchte ich nicht bewerten, aber die Zeit ist ja weg. Die ist ja vorbei und verloren, in Anführungszeichen, die gibt's so nicht mehr. Und wenn man das jetzt so liest, dann befinden wir uns im Fernsehkel. Und genau so ist es geschrieben und ich finde, nach einer gewissen Zeit schmeckt, riecht und hört man die Zeit.
Ja.
Man wird so in diese Zeit reingesogen.
Ja, gerade im zweiten Teil, ne? Also ja. in Baalbek, da ist, man steht eigentlich vor Ort und die Leute bekommen Gesichter, es ist, man ist so nah drin, du hast völlig recht, man riecht schon eigentlich den Ort, den man liest.
Ja, nicht? Aber es ist wirklich nicht ohne. Es ist teilweise auch anstrengend zu lesen, gerade, ich habe so das Gefühl, das ist kein Sommerbuch. Ich kann das gar nicht erklären. Ich würde es, glaube ich, noch besser genießen können, wenn es ein bisschen kälter draußen wäre und wenn es ein bisschen gemütlich in der Wohnung wäre und man hätte dazu einen warmen Tee. So Sachen halt.
Man braucht auch einfach die Zeit, ne?
Ja.
Die ist im Winter natürlich häufig
genau.
mehr gegeben. Man hat auch diese Gemütlichkeit vielleicht mehr und ist nicht zwischen genau. A und B gefangen.
Genau, und man muss auf jeden Fall Dunkelheit.
Ein bisschen Dunkelheit und Gemütlichkeit, ja. Schon richtig.
Und ich finde, man muss auf jeden Fall, obwohl in diesem Buch wird ja auch verreist, also sie sind ja auch zwischendrin nochmal im Urlaub. Im Grunde genommen muss man für dieses Buch muss man sich, das habe ich glaube ich beim letzten Teil schon gesagt, man muss sich in den besten Zwirren werfen und wirklich, man muss so eine Haltung annehmen für dieses Buch, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall die schicke Lesebrille rausholen.
Ja, genau. Also das ist schon großes, großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Ich empfehle dieses Buch erfahrenen Lesern und Leserinnen, die Geduld haben. Das ist, glaube ich, nichts für, also wenn ich das jetzt mal so mit mir vergleiche, es gibt ja Filme, die sind mir zu lang. Die sind mir zu langweilig. Und das sind genau die Filme wahrscheinlich, die ganz viele andere Leute ganz toll finden, genau deswegen. Wo ich aber dann irgendwann abschalte und mit dem Kopf auf den Tisch lande. So. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein Äquivalent ist. Dass es einigen einfach zu langsam geht alles. Das mag schon sein. Ich will niemanden davon abhalten, geht hin und leset. Es gibt im Internet garantiert auch Probe, wie sagt man?
Leseproben,
die man einsehen kann. Probiert das ruhig oder geht in euer Büchergeschäft eures Vertrauens und versucht da mal irgendwie so ein paar Seiten anzulesen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Es macht, finde ich, einen irren Spaß. Man merkt übrigens, dass dieses Buch nicht schnell geschrieben ist. Der hat sich ganz viel Gedanken bei dem gemacht, was er da macht. Das ist also eine Architektur, das ist unfassbar komplex auch alles. Deswegen ist das mit den, wie du gerade schon gesagt hast, mit den Anhängen und den ganzen Geschichten schon eine sehr wichtige Sache.
Ja, man kriegt eine Einordnung, ne? Hatte ich gerade, glaube ich, gar nicht erwähnt. In den Anmerkungen sind ganz viele Erklärungen zu den Orten, zu den Personen, zu den Ereignissen, zur Zeit. Auch ein paar Anspielungen sind erklärt, also da wird man schon gut mitgenommen, auch wenn man jetzt geschichtlich oder literaturgeschichtlich oder biografisch in Sachen Proust nicht so bewandert ist. Das ist schon nicht unwichtig. Also ja, ich stimme deinem Fazit absolut zu. Erfahrene Leser und gerne, ich glaube auch Leser, die diese sprachliche Kunst zu würdigen wissen. Also wer jetzt gerne Geschichten liest, weil er wissen will, was passiert, und keine Ahnung, beim Krimi, wer der Mörder war, wenn das die ganze Spannung des Buches ist, dann ist das hier ganz falsch, weil die Handlung geht es einfach nicht.
Genau,
aber wer sich jetzt angesprochen fühlte und dieses Stück Weltliteratur gelesen haben möchte, sollte das ganz schnell nachholen.
Ja, definitiv. Wir machen es ja auch gerade.
So sieht's aus. Ich war aber auch sehr froh um die vielen Wochen zwischen den Bänden, denn
ja.
Man braucht schon ein bisschen Zeit.
Ja, also Zeit ist wirklich was man für diesen Roman, das ist ja schon wirklich so ein Mammut-Ding.
Ja.
Die braucht man auf jeden Fall. Es gibt Leute, die nehmen sich dafür Urlaub.
Das kann ich verstehen.
Mhm. Und lesen es mehrmals in ihrem Leben.
Ambitioniert, okay.
Mhm. Also eine Empfehlung für fast alle. Würde ich sagen, oder?
Ja. Also, vermutlich die meisten Menschen, die uns zuhören.
Die uns hören, ja, genau. Also Marcel Proust, auf der Suche nach der verlorenen Zeit im Schatten junger Mädchenblüte. Wir werden all die anderen Teile, haben wir uns zumindest vorgenommen, in diesem Jahr auch noch lesen. Ich bin gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Bis dahin haben wir natürlich auch etwas gehört. Und zwar haben wir gehört, die Eels. Ja, die Eels. Eine US-amerikanische Rockband, die samt und sonders vom Singer und Songwriter Mark Oliver Everett abhängig ist und gegründet wurde. Denn der ist nicht nur der Gründer, der ist auch der Texter, der Songschreiber und der uneingeschränkte Kopf der Band. Ohne den würde es diese Band auch gar nicht geben. Die anderen Mitglieder dieser Band, sowohl im Studio als auch auf der Bühne, werden eigentlich pro Album fast ausgewechselt. Also die sind zwar da, aber haben musikalisch, naja, außer dass sie natürlich die Instrumente spielen, schon auch ein bisschen was zu sagen. Aber das Konzept und das Songwriting und dieses Ganze ist halt von Mark Oliver Everett. Dann ändert sich auch die Darbietung der Songs in dieser Band ständig, weil jeder Song im Stil des aktuellen Albums neu interpretiert wird. Also das heißt, wenn die jetzt so als Beispiel plötzlich ein Blues-Album rausbringen würden, dann würden alle anderen Songs, die sie jemals gemacht haben, auch in diesem Stil interpretiert werden live. Das ist für Fans manchmal ein bisschen anstrengend, weil man kommt ja in so ein Konzert gerne auch, um seine Hits zu hören. Und dann werden die ganz anders gespielt, als man sich das vorgestellt hat. Aber so ist das eben bei den Eels. Man weiß ja, worauf man sich einlässt. Es werden auch immer gerne Coverversionen von bekannten Songs anderer Interpreten gespielt. Auch das kommt vor. Es ist das 12. Album der Band und es ist das erste Eels-Album seit 4 Jahren. Frau Windhorst.
Ja, The Deconstruction. Das Album hat mich ein bisschen ratlos zurückgelassen, wie das manche Alben dieses Jahr so konnten. Vielleicht erstmal zum Musikstil. Tja, was wollen Sie eigentlich anrichten? Wir gehen in Richtung Indie, wir gehen, also bei den Eels, Indie-Rock irgendwie so, eine Mischung, es wird zwischendurch sehr leise, es wird zwischendurch ein bisschen wild, die Songs sind sprunghaft, ich kam manchmal nicht so richtig dahinter, was sie eigentlich von mir wollen. Es geht in den Themen, die sind allerdings nicht so komplex, wir hören eigentlich die Geschichte von Liebeskummer bis zu Erlösung durch Liebe oder durch eine neue Perspektive und ein wunderbares Beziehungsparadies. Und auch musikalisch, ich konnte nicht so richtig zusammenbauen. Manchmal war es sehr simpel, manchmal wurde es dann wieder ein bisschen interessanter. Ein paar Synthes. Der Bass hat mir immer wieder sehr gut gefallen. Dazu mal ein kleines Lob. Und es war durchaus angenehm zu hören. Also ich glaube, wenn man nicht so, also so nebenbei laufen lassen, dafür war es super, jetzt werde ich, glaube ich, langsam unfair. Es ist kein schlechtes Album. Ich kam nur überhaupt nicht rein. Ich fand es insgesamt persönlich eher langweilig, aber ich glaube, das lag daran, dass ich es einfach überhaupt nicht verstanden habe. Und dann kamen zwischendurch so Texte, wo mir die Reime zu platt waren. Ich habe aber auch nicht verstanden, ob das irgendwie vielleicht ironisch gemeint war. Also irgendwie We Together Forever, irgendwas. Da dachte ich, wo bin ich jetzt hier? Das war auch so kitschig. Da habe ich erst gedacht, vielleicht ist es total ironisch gemeint und ich kriege einfach den Witz nicht mit. Also insgesamt war ich eher so ein Reh im Scheinwerfer. Und ja, ich glaube, ich habe viele Dinge übersehen, muss ich sagen. Ich habe versucht, es immer wieder zu hören und irgendwie Sinn daraus zu machen, aber es wurde nicht komplexer. Und deswegen kann ich es irgendwie nur in die Kategorie nicht schlecht, aber irgendwie auch nicht interessant einordnen. Und an diesem Punkt stehe ich gerade. Vielleicht kannst du mich ja aufklären, was sie jetzt hier vorhatten.
Also zunächst einmal, insofern kann ich dich aufklären, als weil dass unser guter Mark Oliver Everett nach den Alben davor relativ ausgebrannt war, nachdem er also mit der Band unterwegs war und natürlich die auf Tourneen waren. Er hat sogar erwogen, sich komplett vom Musikmachen zurückzuziehen und das also gar nicht mehr zu tun. Allerdings absolvierte er in der Zwischenzeit ein paar öffentliche Auftritte, spielte in der Netflix-Serie Love mit und durchlief in dieser Zeit eine Ehe, eine Scheidung und die Geburt seines ersten Sohnes oder des ersten Sohnes. Daran kann man vielleicht schon sehen, dass diese verschiedenen Aggregatzustände da so in diesem Album vorherrschen. Die Songs für dieses Album wurden auch eben nicht geschrieben mit der Absicht, dass jemals ein Album daraus werden könnte. Das heißt also, er hat einfach wahrscheinlich so eine Aneinanderreihung von Songs, oder wir haben es hier mit einer Aneinanderreihung von Songs zu tun, die eben gerade aus der Zeit sind, die gerade entweder doof oder schön war. Und deswegen ist das auch so ein bisschen wirr vielleicht. Wobei es geht immer ganz schön, am Ende geht es immer um Mitgefühl und Freundlichkeit oder ganz oft auf jeden Fall. Ja, Es ist wieder so ein Eels-Album. Die Ironie ist denen nicht fremd, ganz bestimmt nicht. Das kann ich schon mal so bestätigen. Ich habe bei den Eels immer so das Gefühl, die sitzen da irgendwo rum, in ihrem Holzhaus, also aus so eine Bretterbude irgendwie und ohne Strom, also nur mit so einem Stromgenerator, alle mit Bärten und Flanellhemden sitzen sie da so rum und tun Dinge. So hört sich das für mich. Die Eels sind irgendwie der Welt entrückt und machen komische Sachen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Mark Oliver Everett das Gegenteil von Mark E. Smith ist. Mark E. Smith, der immer sehr böse und sehr, sehr, sehr wütend auf die Welt war und auf alles, was so passiert ist und sich eben über die Sachen aufgeregt hat, die da sind. Da ist der Everett und kommt daher und ach ja, ist alles nicht schön. Aber wir dürfen nicht vergessen, den Menschen zu sagen, dass wir sie lieben. So ungefähr. Das ist so für mich der große Unterschied. Ja, dieses Album ist tatsächlich ein Sammelsurium von Songs, die, glaube ich, gar nicht so ein großes Konzept haben. Also das Album an sich hat kein großes Konzept, sondern es ist halt tatsächlich einfach entstanden in dieser Zeit, in diesen 4 Jahren. Und er hat diese Songs halt geschrieben, ohne sich darüber Gedanken zu machen und ohne dass er sich da jetzt gedacht hat, okay, ich bringe jetzt mein Album raus, dann wäre das vielleicht noch ein bisschen was anderes gewesen, dann hätte das vielleicht miteinander ein bisschen mehr verwoben. So ist es halt eine Aneinanderreihung von Songs. Kann man mögen oder nicht so mögen. Die Eels waren noch nie einfach zu verstehen, davon mal ganz abgesehen. Das kommt auch noch dazu. Ich finde auch, dass dieses Album nicht das beste Album der Eels ist. Aber Deconstruction finde ich ganz gut gewählt. Tatsächlich. Im Nachgang so. Mhm. Vom Titel her.
Weil sie sich selbst wieder dekonstruieren und
ja, so ungefähr.
Ihre Einzelteile zeigen sozusagen.
Ja, ja. Also ich finde nicht, dass es ein Album ist, was mich in Gänze glücklich macht. So, aber ich finde es tatsächlich ein schönes Album, was mich zufriedengestellt hat und was mich, naja, wie soll man das am blödesten, es hat mich auf eine gute Art beruhigt. Das können die Eels sowieso immer ganz gut. Ich fand es sehr angenehm, das ist es. Ich fand es unfassbar angenehm, dieses Album zu hören.
Ja.
Es ist ein angenehmes Album einer angenehmen Band oder eines angenehmen Menschen, muss man ja sagen. Aber es ist für mich ist es ein gutes Läuft. So.
Ja, für mich ist es so ein schlurfendes Läuft, aber es ist eindeutig ein Läuft. Also da ist nichts schlecht dran. Angenehm ist das richtige Wort.
Mhm. Und wir haben natürlich auch etwas gesehen.
Natürlich. Gesehen haben wir diese Woche Bowie, The Man Who Changed the World. Eine Dokumentation über, man hätte es nicht erwartet, David Bowie. Und die wurde von Sonja Anderson geschrieben und dann auch Regie geführt, geht ganze 85 Minuten lang und ist zurzeit auf Netflix zu sehen, auch in Deutschland. Wer sich das also anschauen will, kann das da gegebenenfalls tun. Wir haben eine Doku, in der verschiedene Interviews mit David Bowie, aber auch mit Menschen, die ihn persönlich kannten, aus seinem Leben, gar nicht mal unbedingt aus seiner Musikkarriere, sondern auch aus seinem persönlichen Leben in erster Linie. Und naja, die Doku versucht, David Bowie zu feiern und ihn zu zeigen und ihn auch als Mensch zu zeigen. Ich finde persönlich, das hat nicht so ganz gut funktioniert, aber hören wir erstmal, was Herr Martinsen dazu sagt.
Ja, das Problem bei solchen Dokus ist natürlich, man will dem Künstler, in dem Fall den Künstler, in ein schönes Licht stellen. Mhm. Dieses Licht ist schön und das ist gut ausgeleuchtet und klar, der ist ja nur auch gerade gestorben und diese Serie stammt ja auch aus dem Jahr 2016, was will man da erwarten? Da kann man auch kein Werk erwarten, was sich eher kritisch mit einigen Sachen auseinandersetzt.
Ja.
Nun weiß ich gar nicht, ob man sich bei David Bowie, was da für kritische Sachen war. Doch, es gibt tatsächlich ein paar kritische Sachen auch bei David Bowie. Die haben sie natürlich ausgeblendet. Sie haben einige Sachen aus den 70er Jahren ausgeblendet, die da vorgefallen sind, bezüglich auch einiger rechtsradikaler Geschichten. Nun gut, er hat sich dafür entschuldigt, er hat gesagt, das war schlimm und blöd, was ich da gesagt habe, dann ist es in Ordnung. Trotz alledem, das hat man weggelassen. Einige Interviews waren ganz schön, vor allem wenn sie älter waren. Ansonsten war das eine okaye Unterhaltung. Ich hätte allerdings lieber gehabt, die hätten sich mehr Zeit damit gelassen und sie hätten es vielleicht später rausgebracht. Aber es ist halt auch Netflix und am Ende des Tages, glaube ich, haben viele Leute, die diese Doku sehen wollen, kein Interesse daran. Es ist, wie gesagt, er ist ja nun auch noch nicht so lange, ne? Man sagt ja immer so schön, de morti hol nihil nise bene. Ne? Also über die Toten nichts Schlechtes.
Ja, vielleicht ist es wirklich dem geschuldet.
Vielleicht, ne?
Ja, und vielleicht war es auch einfach der Zeit geschuldet, dass das alles ein bisschen schnell zusammengebaut werden musste. Denn man möchte natürlich auch mit auf der Medienwelle schwimmen, wenn da jemand das Zeitliche segnet, der so international geliebt war. Ja, was mich gestört hat, ist eigentlich, dass so viele Interviews, selbst die von Bowie selbst, aber auch die einiger anderer Leute, da war irgendwie ein Manager mal, glaube ich, sein erster Arbeitgeber, ich bin gar nicht mehr sicher, aber die waren alle so egal, also die haben mir gar nicht was erzählt, was jetzt großartig aufgeschlüsselt hätte, warum David Bowie so ein toller Musiker war oder so ein toller Künstler war oder warum er ständig irgendwie sein Gesicht geändert hat und trotzdem man ihn immer wieder erkannt hat, ne? Also in jeder Rolle, für jedes Album, für jede Phase, für die er bekannt ist. Sie haben das mehr so ein bisschen erzählt, aber kaum beleuchtet. Das fehlte mir ein bisschen. Ich hätte mir vorstellen können, dass man das wesentlich interessanter hätte bringen können, auch mit mehr Musik, mit mehr Bildern von Konzerten oder im Musikvideos, David Bowie im Musikvideos, Riesengeschichte, da hätte man viel draus rausholen können. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch Lizenzprobleme hinterstecken oder sowas, dass sie manche Sachen nicht mit reinnehmen durften. Das fand ich sehr schade. Insofern, ich hätte mich sehr gefreut, darüber mehr zu lernen in Videoform über David Bowie, was ich vielleicht noch nicht wusste. Ich habe durchaus neue Dinge erfahren. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn besser verstehe als Person unbedingt. Und das ist schade. Deswegen würde ich jetzt hier nicht unbedingt die totale Sehempfehlung aussprechen, außer man interessiert sich tatsächlich für all die Archivaufnahmen, die da noch herkommen, die man vielleicht noch nicht gesehen hat als großer Bowie-Fan.
Ja, und ich glaube, man sollte, wenn man über David Bowie sowas macht, dann sollte man mehr Musiker zu Wort kommen lassen.
Richtig, ja, überhaupt mal, das wäre schön. Ja, ja, so viele Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, die was hätten, also interessante Dinge hätten sagen können, das hat irgendwie anscheinend in der Kürze der Zeit hier nicht funktioniert.
Ja, also da sind immer Interviews eigentlich von Studiomusikern ganz interessant. Also ich kann nur empfehlen, einer der Bassisten schlechthin, Guy Pratt. Guy Pratt aus Australien, früher Bassist gewesen bei Ice House. Der, also Hey Little Girl, sagt vielleicht noch den älteren Menschen was, der hat dann später gespielt bei Madonna, der hat gespielt bei Michael Jackson, der hat gespielt bei Brian Ferry und Roxy Music, der hat gespielt bei Pink Floyd, da ist er auch natürlich am meisten durch bekannt geworden. Und der hat natürlich unfassbar viele Geschichten zu erzählen einfach. Das ist so großartig, wie er erzählt, wie er mit Michael Jackson aufgenommen hat. Und Michael Jackson nicht da war. Also er war da und sagte, ja, Entschuldigung, wenn ich hier was spielen soll, dann muss mir Michael Jackson sagen, was ich spielen soll. So geht das hier alles nicht. Da waren irgendwelche Menschen, aber nicht er. Gut, okay, und dann war er da und Michael Jackson sollte auch da sein. Und dann ist Michael Jackson da gewesen, aber er hat ihn nicht gesehen. Da ist Michael Jackson unter dem Mischpult gewesen und hat dem anderen Typen dann die Anweisung gegeben, der ihm dann wieder gesagt hat, was er zu spielen hat.
Okay.
Solche Geschichten sind cool.
Das stimmt. Sowas hätte ich gern auch hier von David Bowie gehört.
Oder Madonna, wie die so drauf war und sowas alles. Mhm. Also guckt euch das an, das ist großartig, das macht Spaß. Über den eine Doku über Guy Pratt, der übrigens auch Comedian ist und das entsprechend auch verpacken kann. Also fantastisch, der Typ ist sowieso großartig. Ja, das macht Spaß. Also wenn man über dem eine Doku machen könnte, der hat echt was zu erzählen. Aber wenn du natürlich Leute fragst, die zum einen David Bowie uneingeschränkt toll finden, ja, das ist halt auch ein bisschen schwierig dann, ne? So. Also hätte ich auch mir eher gewünscht, dass man über die Musik geredet hätte ein bisschen mehr und dieses alles. Man hätte andere Musiker, mit denen er zu tun gehabt hat. Es gibt ein, wenn wir schon bei David Bowie sind, ein wundervolles Duett, sag ich jetzt einfach mal, David Gilmour und David Bowie. Da hat nämlich David Bowie mit Guy Pratt auf der Bühne gespielt. Der ist auch ein bisschen daran schuld, dass Guy Pratt so bekannt ist, weil Ice House haben als Vorband von Bowie gespielt. Support. So schließt sich der Kreis dann auch wieder. Also das hätte mich viel mehr interessiert, all solche Sachen.
Ja. Mich auch insofern.
Ja, genau, und das Duo ist Comfortably Numb.
Ah.
Genau. Da singt David Bowie und David Gilmour, die beiden singen zusammen und David Gilmour spielt Gitarre. Es ist bei YouTube garantiert zu sehen. I Remember the Night heißt die DVD. Das macht auf jeden Fall Spaß. Und wer mal einen Bowie-Song hören will, wie Peter Gabriel ihn singt, das kann man auch bei YouTube gucken. Das heißt Heroes. Da hat Peter Gabriel diesen Song von David Bowie interpretiert in unfassbar großartiger Art und Weise.
Ja, das lohnt sich. Schmeißt schnell Google-YouTube an und schaut euch das an. Sehr gute Idee.
Genau. Es kommt jetzt verkostet. Und wir sind mal wieder bei Floki und diesmal sind wir beim Sheepdung Reserve Young Malt. Der hat 47 Alkoholvolumenprozente überraschenderweise, ist überraschenderweise nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert, wird überraschenderweise hergestellt von der Eimwerk Brennerei, die 2011 gegründet wurde. Und in diesem Fall liegt er mal wieder in Virgin Oak Fässer. Das ist ein Malt, das ist also wieder kein Whisky. Der ist noch keine 3 Jahre alt. Der lag also in Fässern, wo noch nichts vorher drin war, genau wie beim Bourbon. Und natürlich wurde hier die Gerste auch wieder selber gemälzt und jedes Etikett handschriftlich ausgezeichnet und so weiter und so fort. Das Besondere in diesem Fall, das Malz wurde über Schafdung und Torf, habe ich mir jetzt mal sagen lassen, gedarrt. Das heißt also, er hat ein gewisses Maß an Rauch. Ich weiß nicht, wie viel. Keine Ahnung. Die Farbe ist auch diesmal wieder entsprechend dunkler, weil er eben wieder in diesen frischen Fässern gelegen hat. Da sind wir wieder bei Bernstein, ne?
Ja, schon. Hell, so mittelheller Bernstein.
Ja, genau.
Ja.
So machen wir das. Und zunächst einmal haben wir den Unique Brennerei-Charakter. Mhm. Das Toastbrot.
Richtig, ja. So ein bisschen angebrannt. Mhm. Aber es hat auch schon gleich so was Heuiges.
Stimmt.
Ist natürlich auch sehr trocken.
Stimmt.
Und das Süßliche hat sowas von Pflaumen.
Ja. Stimmt.
Also getrocknete
ja.
Pflaumen.
Stimmt.
Aber Rauch habe ich da noch nicht.
Ich versuche das auch gerade. Na, das Heuige vielleicht.
Ja, ja. Auf jeden Fall keines der klassischen Rauchnuancen, die man sonst so erwartet. Also kein Lagerfeuerrauch, nee. Kein Schinken- oder Ascherauch oder sowas. Nicht. Sowas ist da gar nicht mit drin.
Auch wieder dieses Gerstige und so ein vanilliger Touch.
Mhm. Tja, jetzt weiß ich nicht, ob das scharf, ob man das einfach erwartet durch den Namen und die Herstellung. Aber es hat schon was Ländliches, so was Bauernhofiges irgendwie. Aber es ist wahrscheinlich auch das Heu.
Das wird der Rauch sein. Das hat man ja oft bei Rauch. Litschig ist da ja auch ganz extrem.
Oh ja.
Ja, du hast recht.
So viel mehr ist dann natürlich.
Ne? Da ist was Bauernhofiges drin. Du hast recht. Aber ich mag den ja. Ne? Also ich bin ja großer Fan mittlerweile von dieser Brennerei.
Oh ja, ich auch. Also spätestens nach dem Single Malt letzte Woche. Aber auch hier, ich meine, er ist natürlich nicht super komplex, dafür ist er zu jung, aber es ist trotzdem eine tolle Nase und interessant halt, ja. Ne? So ganz anderer Charakter.
Find ich auch. Und mal wieder rieche ich nicht, dass er jung ist. Also er ist zwar nicht komplex, aber da ist keine Metalligkeit drin, keine jugendliche Schärfe vielleicht so. Außer beim Antritt. Aber das hat eher was mit den kleinen Brennblasen zu tun.
Nee, und da gibt es auch durchaus irgendwie 10-jährige Single Malts, die auch nicht viel mehr Komplexität haben. Also
die gibt's.
Dafür kann der schon durchaus.
Ja, du hast recht, da ist wirklich ein bisschen Bauernhof drin. Mhm. Interessant. Wir möchten uns an dieser Stelle übrigens natürlich mal wieder bei Kirsch Whisky bedanken, The House of Whisky, die das hier möglich gemacht haben. Die möglich machen, dass wir diesen Malt probieren, also für euch. Da machen wir gerne Werbung für.
Aber mir vielen Dank. Oh ja. Es war eine sehr tolle Empfehlung? War es eine Empfehlung?
Es war, ich habe einfach angefragt, weil ich den gesehen habe, den isländischen Whisky, habe die Brennerei angeschrieben und die haben dann gesagt, Kirsch Whisky ist in Deutschland unser Distributor sozusagen, unser Dings.
Ah.
Und dann habe ich die angeschrieben und die haben sofort gesagt, schicken wir euch zu.
Klasse. Ja, umso mehr. Vielen Dank. Genau. Das ist so geht man mit seinen Kunden.
Aber ganz genau. Und deswegen.
Die werden uns nicht mehr los.
Genau, die werden uns nicht mehr los. Also deswegen geht hin und kaufe dort ein. Das sind nette Menschen.
Ich sehe gerade im Glas, der ist erstaunlich ölig. Also der zieht Streifen im Glas. Das sieht toll aus. Hätte ich gar nicht erwartet jetzt. So ein Junge. Ja, erstaunlich, wie angenehm das sein kann, wenn man jetzt irgendwie, das ist wieder so ein Fall für, darf man nicht Whisky-Trinkern erzählen, dass man gerne einen Whisky riecht, der über Schaftung irgendwie geräuchert nach Bauernhof riecht.
Ja, also ich glaube, man darf sich davon nicht irre machen lassen. Ich habe bei YouTube Reviews gesehen von diesem Whisky. Wir sind ja nicht die ersten Menschen, die den probieren, die sich darauf eingelassen haben. Und diesen Whisky deswegen komplett abgelehnt haben.
Okay.
Weil das in der, ja, das ist ein psychisches Ding, da bin ich mir sicher. Ich hingegen, ich bin begeistert, mal wieder.
Ja,
also ich habe diese Brennerei mit ihrem Brennereicharakter sehr ins Herz geschlossen. Man darf sich natürlich nur nicht psychisch davon in irgendeiner Form beeinflussen lassen, negativ beeinflussen lassen. Wobei ich ja immer sage, ja Kinder, was ist denn Torf?
Ja.
Also, was ist denn da alles drin? Aber gut. Ich meine, früher haben die Leute damit geheizt, was soll's.
Na so. Gut, ich finde da auch eigentlich nichts Negatives. Aber ja, oh ja, ich hörte einen Ansatz für
probieren. Ja, genau.
Da springe ich doch gleich drauf an. Wie hieß das
Skull,
noch gleich?
Skull? Genau, ja. Skull.
Skull. Da ist wieder, diese Schärfe gleich am Anfang. Oh, scharfe, würziger Antritt.
Der hat einen Antritt. Also diese 47 Alkoholvolumenprozente, die hauen aber auch. Mein lieber Mann. Oh, das ist echt ein Mörderantritt. Ich wirklich, also der schlägt selbst den Edward Dowd. Was Antritt angeht, das ist unfassbar. Ich habe Whiskys und wir haben Whiskys getrunken mit wesentlich mehr Alkoholvolumenprozenten, mit über 50 sogar schon. Wenn ich mir dagegen zum Beispiel den Talisker, wie heißt der doch gleich noch, 57 Degrees North, mit seinen 57 Alkoholvolumenprozenten anguck, der hat nicht diesen Antritt. Es ist echt,
Ah, Schokolade. Ich schmecke Schokolade.
Und jetzt rieche ich die auch.
Das mag ich immer. Ja. Ja, die breitet sich so im Mund aus, ne? Es ist gar nicht mehr, dass man die direkt schmeckt, sondern es ist so, man atmet aus und dann füllt sich der Mund so mit diesem Schokoladenaroma. Super. Sehr lecker. Aber es behält diesen Heubauernhof-Charakter im Hintergrund. Malzig.
Ja, malzig. Aber wenn da Rauch drin ist, dann nur ganz wenig.
Ja, also so klassischer Rauch, den schmecke ich wirklich gar nicht.
Nee, stimmt.
Und jedes Mal, wenn man ein kleines Stückchen nimmt, hat man wieder diesen super Antritt. Das ist schon krass. Ja, vielleicht so ein ganz klein bisschen ledrig oder sowas. Wenn ich versuche, irgendwie so nach Rauch Ausschau zu halten, ausschmeckt zu halten, dann ja, vielleicht so Richtung Leder, aber
Er soll 1 bis 2 Jahre alt sein, also das ist phänomenal.
Ja.
Ja, also ich würde sagen, PPM, so bei Highland Park. Vielleicht.
Was hat der?
4 bis 5.
4 bis 5, ja.
Wo die Leute fälschlicherweise immer sagen, er hätte 25, nein. Ja, also Highland Park selber klöppelt Malz mit 25 ppm, das stimmt. Der Wert aber, das sind nur 20%. Und die anderen 80% werden fremd importiert. Und die haben 0 ppm. Und dann hat sich's aus 25 ppm. Sozusagen. Also der hat dann auch so 4 bis 5 und ich gehe mal davon aus, das müsste hier auch so. Das ist ganz, ganz sanft. Also es ist dieser Bauernhof und dieses Heu, das hatten wir bei dem anderen nämlich nicht.
Da passiert echt viel. Meine Güte, also für 2 Jahre. Und ich liebe diese Schokolade die ganze Zeit immer nur. Ist wieder so ein Kandidat für, wenn man sich ein Whisky als Parfüm umbauen möchte, dann, na gut, mit Schaftung vielleicht nicht so eine gute Idee.
Och.
Das Parfüm für den modernen Landwirt. Also ist es schon.
Ach, schön.
Mein lieber Trink, hahaha. Dann nahmen sie unbedacht noch einen Schluck. Sehr, sehr, also echt auch interessant einfach.
Da passiert ja so viel. Und vor allem
es hält so lange.
Für diese jungen Jahre. Also der ist ja so jung. Ach, schön. Das ist eine tolle Kombination. Ich versuche die ganze Zeit genau wie du den Rauch irgendwie zu greifen.
Das ist echt schwer.
Wo ich das auch ganz schwer hatte, war erst der Oban. Der hat 2 PPM. Angeblich, so ungefähr jedenfalls. Und beim Hakshu, dem japanischen, dem 12-Jährigen, da hatte ich auch erst Schwierigkeiten, das zu greifen. Aber man kann, wenn man ganz lange kein Whisky getrunken hat, dann riecht man sowas. Dann funktioniert das. Aber wenn man so einmal in der Woche, wie wir bei Verkostet, ein Malt trinkt, dann hat irgendwann ist das wieder vorbei und dann trinkt man vielleicht nochmal irgendwann zusätzlich in der Woche ein 2CL Artback oder irgendwie so und dann ist sowieso alles vorbei. Dann ja. Also dann, ja. Aber nichtsdestotrotz, Rauch hin, Rauch her, ich bin hingerissen. Mal wieder.
Ich eben so.
Ich finde das.
Ich weiß gar nicht, was ich dem
geben will. Dieser Rauch, den man zwar nicht riecht, aber der da sein muss, weil sonst hätten wir diese Geschichte mit dem Bauernhof und dem Heu nicht. Gibt dem Ganzen natürlich noch so einen Touch mehr.
Tja, was hatte ich noch gleich letztes Jahr, sage ich schon, letzte Woche dem Single Malt gegeben? Er kriegt jetzt auf jeden Fall 5.
Ja, alle bin ich dabei.
So.
Ja, so machen wir es.
Großartig.
5 Punkte auch von mir. Ja, und dem Single Malt hattest du 6 Punkte gegeben. Also bei 5 Punkten bin ich auch dabei. Ja, wir haben von Floki noch ein paar Sachen mehr. Wie gesagt, wir haben noch 2 Gins und wir haben einen New Make. Da freue ich mich ganz besonders drauf.
Oh, das wird spannend.
Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also, 5 Punkte von Frau Windhorst, 5 Punkte von mir. Gehet hin und kauft alle bei The House of Whisky, Kirsch Whisky, denn es ist gut. Die sind toll. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wir möchten uns natürlich wie immer bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die uns zuhören, die uns bespenden, die uns Sterne geben bei iTunes und sonstige Dinge tun. Vielen Dank dafür. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Oh ja, da haben wir nämlich gelesen, alle Texte vom Bachmann-Preis. Wir haben gehört, alle Texte vom Bachmann-Preis gelesen und wir haben gesehen alle Texte vom Bachmann-Preis, auch wie sie gelesen werden. Und natürlich haben wir verkostet, was auch immer wir getrunken haben, während wir die Texte vom Bachmann-Preis uns zugute geführt haben.
Genau, denn auch in diesem Jahr werden wir selbstverständlich über den Bachmann-Preis berichten, wie das seitdem es diese Sendung gibt, einfach Tradition ist. Die erste Folge dieser Sendung ging um den Bachmann-Preis und so wird es auch in diesem Jahr sein, dass wir über diesen Bachmann-Preis berichten werden. Es wird also in der nächsten Folge weder gehört, noch gesehen, noch gelesen, noch verkostet geben. Es wird einfach schlicht und ergreifend nur um den Bachmann-Preis gehen. Traditionell ist das einmal im Jahr so. Übernächste Woche gibt es dann auch wieder all die ganzen Kategorien und Rubriken, die wir sonst auch immer haben. Wir werden dann in der nächsten Folge darauf hinweisen. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.